Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Herzlich willkommen, liebe Erben von Cobains. Habe ich mir neulich ausgedacht. Doof,
ja.
Oder?
Ja, auch. Ich finde, das hat was. Nur wenn wir jetzt hier irgendwelche Neuhörer hätten, weil die sich für das Thema Dokumenta interessieren, die denken gleich in den ersten 3 Sekunden, wir sind bekloppt.
Das stimmt. Und das solltet ihr auch weiterhin denken, denn das ist wahr. Das ist richtig. Wir sind Cobains Erben. Wir sind ein Kunstpodcast, der, wie wir glauben, das Thema Kunst ein bisschen leichter zugänglich macht, könnte man sagen.
Ja.
Und wir haben nicht so den üblichen Kunstszene-Ton am Leib.
Hoffen wir zumindest.
Also. Das ist ein bisschen anders bei uns, ja. Aber wir reden sehr gerne über Kunst und es ist schön, dass ihr da seid, falls ihr irgendwie was Interessantes gerade über die Dokumente hören möchtet. Dies ist die erste Folge nach unserer längeren Sommerpause.
Richtig.
Und wir starten unsere 3. Staffel.
So ist es.
Wenn man das in Staffeln rechnen wollte, was überhaupt keinen Sinn macht bei Cobains Erben.
Warum?
Weil die Episoden ja nicht aufeinander aufbauen in dem Sinne. Also,
ja, das stimmt, aber das ist halt wie bei einer Anthologieserie, ne? Wo jede Folge eine eigene Geschichte hat. Also,
Das gibt's schon, man dann, ne? Ja. Und ich meine, jede Season hat ja so ein bisschen auch ihre Themen. Also, das kann man dann später vielleicht irgendwann mal echt nachvollziehen. Wenn man die so nachhört, dann denkst du so, stimmt, in dem Jahr Pandemie und so, ja.
Stimmt.
Und das Dokumenta, diese Diskussion, stimmt, ich erinnere mich.
Du meinst, könnte ja sein. Du meinst, unsere Historiker werden mal ihre Freude haben, dann zuzuordnen und zu interpretieren, was wir hier an unfassbaren Dingen über den Äther geschickt haben.
Sind wahrscheinlich mehr so Mentalitätsforscher und so. Ja. Leute, die sich mit den ganz kleinen Leuten beschäftigen.
Nee, oder Leute, die sich mit den mit den Irren in einer Zeit beschäftigen. Mhm. Irgendwie sowas vielleicht.
Auch eine Möglichkeit.
Ja, könnte gut sein.
Ja, aber wir begrüßen jetzt erstmal ganz kurz nochmal alle euch, die ihr darauf gewartet habt, dass es nach dem Sommer endlich wieder losgeht. Hallo ihr drei, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Das ist wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Vielleicht könnten wir an dieser Stelle, es könnte ja sein, dass mit der Dokumenta auch mit dem Dokumenta-Thema nochmal neue Leute kommen, dass wir einfach auch nochmal sagen, wer wir eigentlich sind. Oder für die uns über die Sommerpause vergessen haben und jetzt plötzlich Cobains, was war denn das nochmal für ein beklopptes Ding? Wer ist das? So, dass wir nochmal sagen, wie wir heißen, damit man auch unsere Stimmen zuordnen kann als Neuling.
So. Es gibt da, hat da sowieso auch in der Vergangenheit, auch in unserer gemeinsamen Vergangenheit als Hossa Talk, hat es da ja oft Verwechslungen gegeben, dass Leute geglaubt haben, deine Stimme gehört zu mir und umgekehrt.
So ist es, gerade in den Anfangstagen. Ich glaube, dann später hat sich das etwas gelegt. Zumindest kam diese Anfrage dann nicht mehr so. Ne?
Nee, ich habe aber neulich gerade erst wieder mir das jemand gesagt, jetzt sehe ich dich und ich denke, ach du meine Güte, das war ja immer die falsche Stimme zum falschen Körper. So, also echt witzig. Ja. Also ich bin Gofi. Die Stimme, die jetzt spricht, ist Gofi.
Genau. Und ich bin der Jay. Das ist.
Ich hab mehr Haare als Jay.
Aber nicht am Körper.
Nicht am Körper. Das stimmt. Ja. Aber das ist so ein Erkennungsmerkmal. Ja. Haare könnte man vielleicht oder.
Jo. Und ich bin der mit der Kappe.
Richtig.
Ich bin der mit der Kappe.
Jay hat meistens die Kappe auf. Ich meistens nicht.
So ist es.
So kann man uns vielleicht ein bisschen auseinanderhalten.
Ja, genau. Und Gofi, Sommerpause. Und ich meine, das ist jetzt ja die einzige Gelegenheit, uns nach wie vor zusammen zu hören. Erster Talk bei Cobains Erben. Jetzt, also für die, die neu dazugekommen sind, wir hatten früher einen Podcast zusammen, der hieß Hossa Talk. Den gibt es auch nach wie vor. Aber der Gofi ist dort ausgestiegen und ich mache den jetzt mit Marco Michalsik zusammen. Aber du bist jetzt quasi vor der Sommerpause bei Hossa Talk ausgestiegen und damit sind Gofi und Jay nur noch hier bei Cobains Erben zusammen zu hören.
Ja.
Wie hast du denn den Auszug aus dem Heiligen Land verkraftet?
Ich habe den wirklich sehr, sehr gut verkraftet. Ich hatte ja auch total viel Zeit, mich darauf vorzubereiten, weil wir das ja schon lange Zeit gewusst haben. Und immer wenn mir so verquere christliche Debatten über den Weg laufen, denke ich immer, wie schön, ich muss mich nicht darum kümmern. Und wenn ich mich darum kümmere, dann wirklich aus eigenem Interesse, also es gibt zurzeit eine Entwicklung in den USA, ja, die mich total interessiert. Das ist die New Apostolic Reformation. Da tauchen Personen auf oder zumindest auch so theologische Lehren, die ich aus meiner Vergangenheit kenne. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil das politisch auch mega brisant ist. Ja. Aber wenn sich mal wieder irgendwo in die Köpfe eingeschlagen wird über irgendwelche Themen, die irgendwelche christlichen Konservativen interessiert, dann freue ich mich immer, dass ich damit nichts zu tun habe und dass ich mit dir über Kunst sprechen darf. Das finde ich schön. Ja. Das gefällt mir gut.
Ja, das ist auch echt schön, dass wir das weitermachen. Und ja, habe ich auch gestern, als wir waren ja gestern zusammen auf der Documenta.
Also wir waren gestern zusammen auf der Documenta.
Wer unserem Instagram-Kanal folgt, hat vielleicht die beiden Videos gesehen, die wir da so rübergeschickt haben. Und das war total schön. Also artig nach den Ferien jetzt mal wieder zu sehen und mit dir dann da zusammen da lang zu laufen, ja, und Fach zu simpeln und so. Ja. Das hat mir schon großen Spaß gemacht. Von daher,
das fand ich auch.
Ist das schon echt, echt schön, dass es uns im Duo immer noch gibt.
Ja, total. Habe ich gestern auch gedacht. Wir sind ja schon echt ein eingeschworenes Team irgendwie und das funktioniert gut. Fand ich gestern auch.
Ja, ja. Arsch auf Eimer. Ja.
Arsch auf Eimer. Jetzt aber für die Kunst und ja, nicht mehr für Gott. Ja. Den Herrn. Oder vielleicht auch doch, ne? Also wer weiß, ich meine, Kunst, das haben wir ja gestern gemerkt auf der Documenta. Ganz stark, dass da Kunst sehr häufig einen spirituellen Bezug hat.
Ja, total.
Und Spiritualität in einem sehr weiten Sinn, ja, aber auf jeden Fall spielte das da vollkommen unironisch immer wieder, ja, eine Rolle auf eine Art und Weise, die mich beeindruckt hat und von der ich mir vorstellen könnte, dass das das deutsche und europäische Publikum manchmal vielleicht auch ein bisschen befremdet.
Ja.
Weil die dann vielleicht sagen, ja, das sind halt die Menschen aus dem globalen Süden, die, ja, sind halt so, ne?
Ja, genau. Also das ist natürlich so, im globalen Süden ist Spiritualität, glaube ich, viel weniger privatisiert, als das hier so ist. Hier, jo, sagt man ja, über Politik und Religion spricht man nicht. Also über Politik vielleicht gerade noch, aber eigentlich, wenn man sich nicht streiten will, nicht. Aber über Religion schon mal auf keinen Fall. Das ist Privatsache sozusagen. Das macht jeder mit sich und seinem Herrgott aus. Ja. Hat ja auch was für sich. Und ich glaube, das ist in der südlichen Hemisphäre von der Mentalität einfach anders. Deswegen, ja, fließt es auch anders in die Kunst ein. Und das war auf der Documenta schon klar spürbar. Aber ich wollte noch grundsätzlich sagen, ne, ich meine, das haben wir ja immer wieder gesagt, also zumindest wir betrachten beide Kunst auch als was Spirituelles oder sehen Kunst auch in einem spirituellen Zusammenhang irgendwie, ne? Also
ja,
das hat
so
was miteinander
sagen,
zu tun.
Ja.
Es hat,
ja,
was, also man kann da, also es hat für mich was miteinander zu tun, von daher werden wir auch auf das immer wieder, also von daher findet auch das spirituell-religiöse wahrscheinlich immer wieder irgendwie einen Schleichweg zu Cobains Erben, ist ja klar.
Genau. Und ich habe das beim Besuch der Documenta gedacht. Ich bin dreimal da gewesen. Gestern mit dir zusammen war ich das dritte Mal da. Aber auch sonst mit der Beschäftigung mit Kunst, auch was die europäische oder die westliche oder die nordamerikanische Kunst oder so angeht, Spiritualität spielt da immer eine total bedeutsame Rolle. Es gibt für Menschen, die ansonsten nicht sehr religiös sind, dafür nur häufig nicht so richtig ein Vokabular, wie sie darüber sprechen können.
Ja.
Aber ich habe jetzt echt wieder neu gedacht, es ist überhaupt nicht anrüchig irgendwie, dass Kunst was Spirituelles hat oder dass sie auch spirituelle Themen anspricht. Man zuckt davor so als Mitteleuropäer vielleicht ein bisschen zurück, ne, und sagt immer, das muss man da jetzt drüber sprechen. Aber die Künstler auf der Documenta machen das. Und auch in der jüngeren Kunstgeschichte, also kann ich ja mal kurz sagen, Künstler wie Joseph Beuys zum Beispiel haben die Spiritualität ganz klar in ihrer Kunst gesehen.
Ja.
Abstrakter Maler wie Mark Rothko zum Beispiel, der hat diese riesigen roten Bilder mit so Quadraten und so da drauf gemalt. Der hatte einen ganz klar spirituellen Ansatz in seiner Kunst.
Ja.
Also er hat gesagt, die angemessene Art auf meine Bilder zu reagieren ist, in Tränen auszubrechen. Und für den Super. Wurden quasi der, also die Museumsräume wie Kapellen hergerichtet. Ja, ne? Ja. Aber das spielt schon eine Rolle. Also
ja, gut, ja, natürlich. Natürlich. Ja. Ich meine, das haben wir ja nun auch schon immer mal wieder thematisiert, weil Kunst ja versucht, eine Sprache zu finden, also und zwar keine wörtliche Sprache, aber eine andere Art von Sprache für Dinge, die nicht so einfach zu greifen sind. Also Dinge auszudrücken, die zwischen den Zeilen passieren, die im ne, und ich meine, das ist nun mal auch der Ort, wo sowas wie Gottesbegegnungen oder wie Epiphanie oder wie Metaphysik anzusiedeln ist irgendwie.
Ne? Ja, oder wie der haitianische Künstler gesagt hat, einer von denen, die in St. Kunigundis in Kassel ausstellen zurzeit. Der hat immer von den sichtbaren und von den unsichtbaren Leuten geredet.
Genau, genau.
Und für den war das, ja, weiß der, ne? Also, weißt du, ja. Die sichtbaren und die unsichtbaren, ja. Sie sind halt immer da und sind in meiner Kunst auch immer dabei. Also, ist ja klar, ne? Ja, genau. Okay, alles klar. Ja. Also, mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit irgendwie, ne?
Total. Ja, genau. Und das meine ich, ne? Was ich jetzt so ein bisschen mit zwischen den Zeilen und so ein bisschen versucht habe, wie sagt man das, dem europäischen Mund gerecht auszudrücken, das drückt jemand aus der südlichen Hemisphäre eben unter Umständen viel direkter aus. Ne? Ja. So wie du es gerade geschildert hast. Ne? Die Lebenden und die Toten, die kommen in meiner Kunst vor.
Wupp. Ja,
so, genau. Und das würden wahrscheinlich die wenigsten europäischen Künstler so sagen, aber deswegen meine ich, also das ist dann, und da sind wir dann auch schon auf dem Weg zur Documenta.
Auf jeden Fall. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, wollte ich nur mal sagen, liebe Leute, die ihr jetzt zuhört, ihr könnt Cobains Erben finanziell unterstützen, wenn ihr das möchtet. Unseren Documenta-Besuch hat Cobains Erben sozusagen bezahlt. Damit wir das, natürlich haben wir das auch gemacht, weil wir da einfach Bock drauf hatten. Das stimmt. Wir machen ja auch diesen Podcast deshalb, weil wir da einfach Bock drauf haben. Aber ihr habt ja auch Bock auf den Podcast und manchmal haben wir dann eben Ausgaben und wir freuen uns über Hilfe. Also wenn ihr Lust habt, diese Show zu unterstützen und Spaß daran habt, uns zuzuhören, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr das macht. Das findet ihr auf unserer Website heraus, wie das geht.
Ja, dann mal gleich ins Thema, oder?
Ja, Documenta. Wollen wir wie fangen wir denn an? Wollen wir erstmal aufzählen, was wir alles gesehen haben? Oder wollen wir schon gleich mit dem Fazit anfangen? Also wie machen wir das jetzt eigentlich?
Ich weiß nicht, wäre es nicht unter Umständen klug, als erstes zumindest mal angeteasert über den Elefanten im Raum zu sprechen? Also Documenta und Antisemitismus.
Okay.
Ja. Und dann können wir uns, wenn wir dann über unsere Erfahrungen auf der Documenta sprechen, dann unter Umständen immer wieder ein bisschen auch rückbeziehen. Aber dass der Elefant zumindest irgendwie benannt wird.
Du weißt ja was, das ist wirklich witzig, weil ich jetzt über unseren Besuch gestern kurz nachgedacht habe und über die Besuche, die ich vorher hatte. Und ich bin gerade nicht auf das Thema Antisemitismus gekommen.
Ja,
aber du hast vollkommen recht. Also jemand, der die Berichterstattung verfolgt hat und die Diskussion, die Debatten darüber, denkt wahrscheinlich die ganze Zeit, was war denn jetzt mit dem Antisemitismus auf der Dokument? Wahrscheinlich genau. Muss man jetzt mal einfach darüber sprechen erstmal.
Genau, ja, also ich meine, wir haben, das haben wir auch gestern auf Instagram schon gesagt, bei unserem Documenta-Besuch überhaupt keine Berührung mit diesem Thema gehabt, müssen wir sagen. Vielleicht, wir haben natürlich auch nicht alles gesehen, ist ja klar. Aber auch unser Gefühl war nicht, dass das eine geheime antisemitische Verschwörungsveranstaltung war. So. Aber natürlich für Leute, die nicht dort waren oder die eben sich eher mit der Berichterstattung auseinandergesetzt haben, deswegen habe ich gesagt, der Elefant im Raum, da kommt das ja so ein bisschen so rüber, da wirkt das ja so, als sei das das alles beherrschende Thema dieser Documenta.
Ja, ich habe nicht den Eindruck gehabt, als würde irgendjemand ernsthaft denken, die Documenta ist eine antisemitische Veranstaltung. Ja. Aber es kam schon rüber, der Eindruck, der Antisemitismus ist da so prominent vertreten, dass man ihn quasi nicht übersehen kann und dass man dann gefälligst diese ganze Sache da mal abblasen soll, weil das ein Riesenskandal und ein Unding ist, dass so etwas in Deutschland stattfindet. So, dieser Eindruck.
Naja, ich habe jetzt heute gerade einen Kommentar von Sascha Lobo zu dem Thema gelesen.
Ja.
Und also der da, also der, und erzählt eben mehrere Situationen auf, die sozusagen herausgekommen seien, nach und nach immer mehr und mehr, wo Antisemitismus auf der Documenta stattfände, sozusagen. Ja. Und dessen Schluss ist dann in typischer Sascha Lobo-Manier zu sagen, daraus kann man eigentlich nur eine Konsequenz ziehen, schließt die Documenta und zwar sofort.
Ja. So. Ja.
Also quasi so viel des Bösen, des Übels, das ganze Ding gehört geschlossen. So,
ja.
Gehört quasi dicht gemacht, um klarzumachen, nein, wir Deutschen haben mit, also wir machen uns nicht mit irgendeiner Form von Antisemitismus gemein. Ich sage das deswegen so ein bisschen, eigentlich war ich mal ein Sascha Lobo-Fan, aber in der letzten Zeit, ich höre immer mal seinen Podcast und so, der entwickelt sich für mich immer mehr zum Peter Hane der Linken irgendwie. Der geht mir ziemlich auf die Nüsse, weil der so super moralisch ist und quasi immer, und ich kann mit diesem, wie sagt man das, Ereiferungston,
ja,
der quasi auch bei diesem Thema natürlich sofort da ist, kann ich nur ganz schwer was anfangen. Also ich kann schon verstehen, dass man mit Antisemitismus nichts zu tun haben will. Das geht mir auch so, also um das klar zu sagen. Aber dieser, ich finde, augenblicklich sprechen die Leute, sobald es, egal um welches Thema, um Winnetou oder um Gender oder um irgendwas, die Leute sprechen sofort so hochfrequent,
ja,
in so einer Ereiferungs- und Empörungstonart.
Ja.
Und da fällt der Sascha Lobo für mich immer mehr mit rein. Also ich habe mich, obwohl ich den Artikel jetzt auch nicht komplett scheiße finde, der war im Spiegel in seiner Kolumne vom 24.8. Ich kann das schon nachvollziehen, aber ich dieser, also dieses alles oder nichts. Schließen. Schließen.
Ja.
Weißt du, ich habe damit ein Problem. Ich mag das nicht.
Ja. Die Empörung über Antisemitismus ist nachvollziehbar, finde ich.
Ja.
Und vor allen Dingen auch in Deutschland gerade. Das ist nachvollziehbar.
Ja, natürlich.
Dass man dem entgegentritt und sagt, dass das eine Sauerei ist, das ist ja notwendig. Ne?
Ja, ja, klar. Also man soll mich hier nicht falsch verstehen. Ich will nicht sagen, das ist egal, Antisemitismus, ja, macht ruhig oder so. Das meine ich gar nicht. So, ich meine ein bisschen die Frage, worauf bezieht man sich in dieser Frage. Ist es legitim, tatsächlich vorauszusetzen, dass Künstler aus dem globalen Süden die gleiche Einschätzung, die gleiche Geschichte, die gleichen Gedanken, wenn es um das Thema Israel, Judentum, Juden, wie wir Deutschen? Also sprich, welche Klischees, welche Dinger sind dort unter Umständen nicht per se antisemitisch gemeint im Sinne, wie wenn wir über sagen, hey, das ist antisemitisch, sondern gehören ein Stück weit, keine Ahnung, zu kulturellen Abziehbildern, Klischees und so weiter. Das macht sie nicht richtig. Ich will nur sagen, wenn wir uns, also ich meine, das ist ja nun mal auch das Anliegen der Documenta gewesen und wie wir gestern zumindest auch gesehen haben, durchaus erfolgreich umgesetzt, mal Künstler zu Wort kommen zu lassen, eben die nicht aus dem europäischen Kontext stammen, aus dem westlichen Kontext stammen, sondern ganz bewusst sich von anderen Menschen mit der Kunst ihre Sicht auf die Welt zeigen zu lassen. Aber dann ist natürlich die Frage, kann man da den gleichen Maßstab anlegen an so ein Thema, wie man das an einen deutschen Künstler tun würde?
Glaube ich schon einerseits, so wie wir auch an historische Personen, also Luther mit seinem Antisemitismus und seiner Forderung, die Synagogen zu verbrennen oder so, da mag auch mancher lutherische Christ sich hinreißen lassen und sagen, ja, das muss man im Kontext einer Zeit sehen oder so. Und dann müssen wir sagen, nein, das war damals hässlichster Antisemitismus. Und so konnte man das damals schon verstehen, so muss man das heute verstehen. Und es war ein Wegbereiter für alles, was danach in den Jahrhunderten passiert ist. Also, man müsste schon auch sagen, es gibt gewisse Formen von Antisemitismus, die sind nicht zu tolerieren. Und dann gibt es eine Form, die für uns antisemitisch wirkt. Und das ist aber möglicherweise eine Form der Kritik, die man dann im Kontext nachvollziehen kann. Also ich glaube, man kann das differenzieren.
Genau, das wäre ja mein Punkt. Also jetzt zu Luther.
Und ich glaube, beides ist passiert auf der Documenta. Da mal hinzugehen. Es hat eine Form von Antisemitismus gegeben, die abgeschafft gehören, also und wo es gut war, zum Beispiel, dass das große Plakat von Taring Padi abgehängt worden ist, weil da Formen von Antisemitismus zu sehen waren, die in keinem Kontext zu tolerieren sind. Und dann hat es Formen der Kritik gegeben, wo sogar Meron Mendel, der Leiter der Anne-Frank-Stiftung, der sich mit dem Thema Antisemitismus ja beruflich befasst, gesagt hat, das ist eine Form von Kritik, die kann er als Jude nachvollziehen. Also zum Beispiel Kritik an der israelischen Armee zum Beispiel oder so. Also von Leuten, die darunter leiden und die dann eben Wut empfinden und das künstlerisch ausdrücken. Also der zum Beispiel war schon in der Lage, da auch zu differenzieren.
Ja gut, aber das war jetzt nicht das, was ich meinte. Das ist klar. Also da würde ich sagen, da sind sich die meisten Leute einig.
Nee, also Sascha Lobo nicht.
Ja gut, Sascha Lobo, wie gesagt.
Ja, nee, das ist ja ganz interessant. Ja, Sascha Lobo, du hast mir den Artikel ja geschickt. Er führt ja die antisemitischen Vorfälle führt er ja auf in seinem Artikel. Dann macht er so eine schöne Spiegelstrichliste hier. Und da kann man das ja mal dran abgehen. Also was für Form von Antisemitismus vorgefallen ist. Also das Erste, was er nennt, ist das Banner mit dem jüdischen Blutsauger, mit Kippa, Schläfenlocken und SS-Runen. Das ist das auf dem Plakat von Taring Padi gewesen, was dann abgehängt worden ist.
Ja.
Und das war richtig, weil das ist ein altes, schreckliches, anti-jüdisches Stereotyp. Das haben die da halt da drauf gemalt. Das war Antisemitismus. Dann die Gleichsetzung der israelischen Armee mit deutschen Nazitruppen. Da gibt es jüdische Stimmen, die sagen, ja, da muss man das ein bisschen differenzieren. Das waren aber nicht nur Soldaten mit dem Davidstern, das waren auch amerikanische Soldaten, das waren alle möglichen Formen von Soldaten, die da losgestürmt sind. Und das mag eine Form von Israel-Kritik gewesen sein, aber man muss es nicht als Antisemitismus verstehen.
Ja.
Also die Stimmen gibt es auch. Für ihn ist es ein klarer Fall von Antisemitismus. Dann führt er an die Broschüre einer algerischen Frauenrechtsgruppe, in der ein israelischer, zähnefletschender Robotersoldat mit Davidstern ein Kind attackiert und eine Frau einen anderen israelischen Soldaten mit grotesker Hakennase und Davidstern angreift. Das ist so eine dieser Fälle, wo man, also wir würden das klar antisemitisch lesen.
Ja.
Gut, das war jetzt ein algerischer Künstler. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die unter der israelischen Armee gelitten haben. Aber wenn man, sagen wir mal, in Gaza lebt und einem die Familie weggebombt worden ist oder man an einem Grenzübergang schikaniert worden ist, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben jüdische Freunde, die uns erklären können, wo diese Emotionen herkommen. Aber wenn man das selber mal erlebt hat, dann, dass man gedemütigt wurde von einem israelischen Soldaten, dann kann man sich ausmalen, wie man dann auf so eine Ikonografie kommt, ne?
Ja, natürlich.
Weißt du, was ich meine? Also,
ja, das ist ja genau das, was ich meine, dass du sozusagen
Und worauf ich hinaus wollte, war, er führt hier jetzt eben alle diese antisemitischen Dinge auf und wenn man die einzeln durchgeht, kann man sagen, manche davon finde ich eindeutig antisemitisch, wie zum Beispiel auch die Abbildung eines Wanderjuden mit Geldsack und Schweinskopf. Ja. Und die anderen sind in einem Graubereich zwischen politischer Kritik und Antisemitismus. Und das wären Anlässe, wo man sprechen könnte, wo man eigentlich den Dialog führen könnte und sagen könnte, wie meinst du das? Warum benutzt du diese Bildsprache?
Ich finde sogar, man müsste auch über die anderen Dinge miteinander in den Dialog treten können. Und deswegen halte ich eben die, also im Sinne von, dass man irgendwie, weil es ist ja wohl, wie sage ich das? Also nicht im Sinne von, erklär mal mir mal, sondern auch im Sinne von deutlich machen, warum das für uns hier nicht geht. So. Ja. Und wenn man einfach sagt, Dokumente schließen, ja, dann ist sowieso jeder Dialog dahin.
Das stimmt.
Deswegen finde ich ja das irgendwie schwierig. Aber ich muss jetzt noch zu ein paar Sachen was sagen. Also okay. A zum Thema Luther, weil ich finde, selbst bei Luther, also ich meine, klar, muss man immer wieder sagen, Luther hat den Antisemitismus und damit natürlich auch den Holocaust mit geebnet. Auf der anderen, also nee, nicht auf der anderen Seite, Punkt. Das ist zu verurteilen und das ist schlimm und so weiter. Aber natürlich tut er das. Ich nehme an, dass das, was er gesagt hat zu seiner Zeit, den wenigsten Leuten übel aufgestoßen ist. Hm. Was schlimm genug ist, natürlich. Ich will nur sagen, wir gucken heute aus einer anderen Zeit und nach dem Holocaust natürlich komplett anders auf diese Aussagen, die durch nichts aus unserer Sicht zu rechtfertigen sind und natürlich auch damals nicht zu rechtfertigen waren, weil sie unmenschlich sind und weil das totaler Blödsinn ist und ganz, ganz schlimme Stereotype quasi betoniert hat, sozusagen. Und trotzdem würde ich sagen, naja, ist Luther auch ein Kind seiner Zeit? Also da kommt man nicht drum rum, das zumindest festzuhalten. Nicht damit seinen ganzen Antisemitismus salonfähig zu machen, aber auch nicht nur die Person Luthers nur noch von diesen antisemitischen Gedanken und Schriften her zu deuten. Das ja fände ich total schlimm und schade. Also, wie gesagt, es muss immer wieder erwähnt werden, aber der hatte auf der anderen, also verstehst du, was ich meine? Also, ich finde,
ich verstehe, was
da kommt
du meinst,
man nicht
ja
drum rum.
Ja. Also, du würdest das Lebenswerk von jemandem wie zum Beispiel Luther nicht nur noch unter diesem Aspekt sehen wollen und es dadurch genau insgesamt abwerten.
Genau, also ja, wie gesagt, man muss die Sache immer wieder hervorheben, gerade auch als Deutscher und gerade auch als Christ oder sogar Lutheraner oder
also,
so.
Ne? Ja, ich meine, das ist jetzt doch leider das Fass viel, viel größer, das wir gerade angestochen haben, ja, als wir es ursprünglich wollten.
Aber du hast mit Luther angefangen, also.
Das war nur ein Beispiel. Ich kann nichts dafür, denn du immer gleich auf theologische Themen abfährst, wenn man sie dir hinwirft. Aber
nein, ich finde nur sozusagen, weil man macht sich das so leicht, sagen wir, Luther, der Antisemit und dann ist man gleich in dieser hochfrequenten Tonart sozusagen.
Nee, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, er war Antisemit und es war ja an und für sich scheiße. Die Frage ist, wie sehr, recht, das ist jetzt auch wieder im Hinsicht auf die Dokumenta eine wichtige Frage, wie sehr rechtfertigt Kontext sozusagen menschenverachtende Einstellungen und Haltung? Wie sehr rechtfertigt? Man kann nicht argumentieren, US-Amerikaner in den 1950er Jahren wussten es nicht besser, sie fanden Schwarze als scheiße und haben sie an Bäumen aufgehängt. Das kann man nicht sagen.
Nee.
Auch wenn man sagt, aber das war gesellschaftlich fast schon Konsens. Ja, würde man da sagen, aber das war trotzdem widerlich und man muss dagegen aufstehen, man musste auch schon damals dagegen aufstehen.
Ja, natürlich.
Und genauso kann man nicht sagen, im Mittelalter war es normal, Juden zu verbrennen, weil die wussten es halt nicht anders. Und genauso schwierig ist es zu sagen, wenn man ein indonesischer Muslim ist und Juden mit Haifischzähnen und Teufelsaugen darstellen und SS ruhen, dann muss man das halt verstehen können, weil sind halt Muslims, die können da nichts dafür. Also das.
Nee, das sehe ich anders. Also ich finde.
Was ist so anders?
Dass man erstmal jemandem aus einem anderen Kulturkreis eine andere Brille zugestehen muss, die man selber nicht aufhat. sozusagen. Also ich kann nicht alles, was irgendjemand aus einer anderen Kultur macht, nur mit meiner Brille, keine Ahnung, verurteilen. Das geht meines Erachtens nicht.
Aber das ist nicht
nur... Und genauso auch geschichtlich. Also ich sag mal so, nimm mal an, in 50 oder 100 Jahren ringt sich die Menschheit dazu durch, zu sagen, Fleisch essen ist falsch. So. Mhm. Und da gibt es ja Leute, die das auch genauso sehen, weil und die auch sozusagen, Richard David Precht zum Beispiel, der sehr dafür argumentiert, die Rechte auch von Tieren zu achten, also der ist gar nicht gegen Fleischverzehr, aber trotzdem, ne, also in der Hinsicht, und jetzt spielen wir das nur mal durch. Und jetzt alles, und dann kommt in 100 Jahren jemand und hört hier den Gofi Müller, hier Cobains Erben. Was hat der da so alles gesagt? Und dann sagt einer nach einer Folge, brauchen wir gar nicht weiterhören, das war ein Tieresser. Das ist doch nicht, das würde dir doch nicht gerecht werden.
Nein, das würde ich auch, ich verstehe deinen Punkt und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es wäre aber trotzdem richtig, also um im Beispiel zu bleiben, wenn ich das Fleischfressen sozusagen hier anpreisen würde und sagen würde, hier Leute, esst alle so viel Fleisch wie möglich oder so, dann, dass man mir dann im Rückblick sagen würde, der Typ hat einfach den Schuss nicht gehört. Der hat über die Konsequenzen des Fleischkonsums überhaupt nicht nachgedacht und da lag er einfach vollkommen daneben. So, also
das würdest du ja auch sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Also ich würde auch sagen, also das Urteil zu bestimmten Punkten, das darf man natürlich und muss man auch fällen. Und jetzt gerade im Fall von Antisemitismus und der deutschen Geschichte damit ist ja überhaupt keine Frage, dass wir an dieser Stelle sehr hellhörig sind und auch sein sollen. Und dann, wie gesagt, ein Namen wie Luther, das muss immer wieder auch genannt werden, sozusagen. Ich glaube, ich fände es nur halt fatal, wenn das alles überschattet, was Luther als Lebenswerk hinterlassen hat, oder aber auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei einem Künstler und auch hier muss man natürlich differenzieren. Also ich glaube, mein Punkt ist der, ich finde, man kann nicht sozusagen alles nur auf ein Thema zuspitzen.
Also das richtet sich jetzt vor allen Dingen auf Sascha Lobo und seine Forderung, die Documenta.
Ja, zum Beispiel, genau. Also und und wenn ich jetzt einen Künstler sozusagen habe, der aus einem anderen Kulturkreis kommt, wenn der jetzt, keine Ahnung, dort auftritt, mit einem Plakat, schlachtet alle Juden ab, so. Also so eine ganz, also wirklich, wo man nichts mehr deuteln muss und so, und wo man sagt, also da würde ich auch sagen, das geht nicht, gar nicht. Und deswegen hast du ja vollkommen recht, dass das enthüllte Plakat dann wieder abgehängt wurde, finde ich richtig, weil man sagt, weil an so einer Stelle wirklich Grenzen überschritten sind, wo man sagt, okay, hier werden alte antisemitische Stereotypen quasi wieder breitgetreten, das wollen wir auf der Documenta nicht sehen. Ich finde nur sozusagen, wenn so eine Veranstaltung wie die Documenta nur noch unter diesem Thema gesehen wird, sieht man dann gar nicht mehr, worum es eigentlich auf der Documenta geht.
Ja.
Und wie gesagt, ich kann es jetzt nur von meinem Eindruck sagen, mir ist gestern nirgendwo Antisemitismus begegnet.
Ja.
Habe ich nirgendwo gesehen.
Ich auch nicht.
Und es wäre fatal, finde ich. Aber auch, keine Ahnung, Künstlern nicht mehr zuzuhören, weil sie unter Umständen mit Stereotypen arbeiten, die wir ablehnen und falsch finden und so weiter und so fort,
ja,
die in deren Mindset noch nicht reflektiert sind. So, also wir maßen uns ja an, demjenigen zu sagen, das darfst du aber nicht. So, und ich finde, derjenige müsste dann wenigstens irgendwie sagen können, hä, wieso und was auch immer. Also ich Verstehst du, ich finde sozusagen, wenn wir unseren europäischen und jetzt auch speziell deutschen Blick zum Maßstab für alles, was die ganze Welt irgendwo zu irgendeinem Thema sagt, anlegen, ja, dann sind wir auch ganz schöne Arschlöcher. Also man muss doch, eigentlich ging es doch darum, diesen Leuten mal zuzuhören.
Zur ganzen Geschichte gehört aber eben auch, dass das Gespräch gesucht worden ist, zum Beispiel von Meron Mendel, und der dann irgendwann frustriert gesagt hat, mit mir will hier niemand reden. Mein Urteil wird hier nicht verlangt, und deshalb hat er die Zusammenarbeit dann aufgegeben. Das gehört leider zu dieser hässlichen Geschichte auch dazu, dass man über das Sprechen hätte viel regeln können. Auf der anderen Seite hat die Juan Grupa, die Kuratorin der Documenta, We Need to Talk, das Gesprächsforum, anberaumt und wollte das durchführen. Und dann hat der Zentralrat der Juden wiederum gesagt, da sind nicht die richtigen Leute auf dem Podium, die können darüber überhaupt gar nicht sprechen. Und dann ist das auch nicht zustande gekommen. Es gibt andere, aber namhafte Stimmen aus dem jüdischen Kontext, zum Beispiel Hanno Löwy, haben wir geschrieben, das ist der Direktor des Jüdischen Museums von Hohenems. Der hat geschrieben, gar nicht mal so lange her, ich glaube im August war das, im jüdischen Magazin Aufbau, jetzt fahrt mal alle wieder ein bisschen runter. Niemand muss uns erklären, was Antisemitismus ist, und wir müssen den Dialog trotzdem immer noch aufrechterhalten, trotz allem. Es gibt alle Stimmen, quasi. Also eine sehr viel gemäßigtere Stimme als zum Beispiel Sascha Lobo, was du zitiert hast, der gesagt hat, jetzt mal alles zumachen hier. Weil da auch Missverständnisse passiert sind. Zum Beispiel Sascha Lobo führt an das Bild von Taring Padi, wo die diese Kopfbedeckung von diesem Mann überklebt haben. Und zwar sozusagen im vorauseilenden Gehorsam, weil es befürchtet worden ist, dass man das als eine Kippa missverstehen könnte. Und in Wirklichkeit handelt es sich um eine indonesische Kopfbedeckung, deren Namen ich vergessen habe. Aber auch das hat dann sofort wieder auf Twitter die Runde gemacht. Hey, man hat schon wieder was entdeckt. Ein langnasiger Jude. Jetzt haben sie die Kippa nur abgedeckt. Das ganze Plakat gehört abgehängt und so. Und es handelt sich nicht um die Darstellung eines Juden, aber das zeigt, wie heiß gelaufen die ganze Debatte ist, dass anscheinend überhaupt nicht mehr normal miteinander gesprochen werden kann über all diese Sachen. Das ist schon echt zum Kotzen. Also ich finde das alles, gerade weil das überhaupt nicht das Thema der Documenta ist und gerade weil die Documenta ein total wichtiges und tolles Thema hat.
Genau.
Positiv herausfordernd. Es ist total schade, dass das alles überdeckt. Das ist teilweise, finde ich, die Schuld der Kuratorin, Juan Grupa, die ich finde nicht gut mit der Situation umgegangen sind. Es ist schon auch die Schuld von verschiedenen Künstlern, die sich über den Kontext, im deutschen Kontext offensichtlich ja überhaupt nicht kundig gemacht haben. Vielleicht weiß ich nicht, ob die das nicht konnten oder was, aber gut, die Documenta ist eine Kunstausstellung, die in Deutschland stattfindet, und Deutschland hat eine Geschichte mit dem Holocaust und mit Antisemitismus. Ich verstehe nicht, wie das überhaupt passieren konnte, dass sie sowas zeigen.
Ich verstehe das auch nicht.
Und es ist eben aber auch die Schuld einer irgendwie stellenweise hysterischen Öffentlichkeit, die dann auf nichts anderes mehr aus wollte als auf diese Debatte. Also ich finde, viele Beteiligte haben sich da nicht besonders hilfreich verhalten in der ganzen Sache. Und das macht mich echt ein bisschen traurig, weil ich finde, dass diesmalige Documenta eine wirklich starke Veranstaltung ist.
Ja. Aber das ist genau der Punkt. Also ich verstehe das auch nicht, wie das diesen Künstlern passieren konnte. Und ich frage mich nur sozusagen, und das fand ich in einem der Artikel, die du, ich weiß nicht mehr welcher das war, rumgeschickt hast, die wir gelesen haben. Da sagte derjenige, das ist halt auch für einen Deutschen leicht zu sagen. Ja, verstehe ich nicht. Das ist doch völlig klar, dass das Antisemitismus ist. Und das war ja das, was ich vorhin meinte. Man kann nicht erwarten, dass die ganze Welt mit unseren Augen auf ein bestimmtes Thema guckt. Das ist nicht zu erwarten. Das ist westlicher Snobismus. Sozusagen. Damit will ich nicht rechtfertigen und sagen, und deswegen ist alles okay, sondern ich will einfach nur sagen, wenn wir uns die Frage stellen, ja, wie konnte das den Künstlern denn passieren, zeigt halt auch, dass wir mit unserer Brille gucken. Und automatisch davon ausgehen, dass jeder diese Brille trägt. Aber diese Brille trägt nicht jeder. Und darum geht's bei der Documenta gerade.
Okay, das stimmt. Jetzt ist es so, dass ich als Künstler, als europäischer Künstler, mich schon irgendwie auch Teil des Kunstdiskurses fühle. Das heißt, ich schaue mir an, was wird gerade noch alles so künstlerisch gemacht, und ich versuche, das, was ich arbeite, darin einzuordnen. Ich schaue mir die Kunstgeschichte an und versuche herauszufinden, wo ist da mein Platz. Und ich schaue mir natürlich auch die Menschheitsgeschichte an, die politische Geschichte, natürlich nicht super detailliert, aber ich versuche irgendwie meinen Platz darin zu finden, ne? Und ich finde eigentlich schon, dass es auch einem Künstler aus Indonesien oder Nairobi oder so möglich sein könnte, zu sagen, wo findet die Arbeit, die ich hier mache, in diesem großen Ganzen seinen Platz? Und den Eindruck, aber das ist möglicherweise ein sehr europäisches Denken, weil ich hatte beim Betrachten der Kunstwerke gestern nicht den Eindruck, dass die das machen, und ich hatte auch nicht unbedingt den Eindruck, dass die daraus viel gewonnen hätten, sondern die Stärke dieser Kunstwerke, die wir gestern gesehen haben, war eigentlich, dass die mit einer ganz großen Wucht und einer ganz großen Selbstbewusstsein sagen, also ich mach das, bam.
Genau.
Und zwar nur das. Und was der, genau. Was die anderen machen, ist mir persönlich nicht wichtig. Also so diese Wirkung hatte das, ne? Eine unglaublich nah bei sich selbst, unglaublich stark auf den Kontext bezogen, in dem die leben und arbeiten. Die haben nicht versucht, irgendwas zu sein, sondern das ist unglaublich authentisch irgendwie, und hat dadurch eine ganz große Kraft entfaltet.
Die haben nicht, also die haben das gepredigt, was sie immer predigen. Hm. Also die haben nicht uns Westlern in erster Linie gepredigt, also ihre Kunstwerke gemacht, damit wir das und das sehen, sondern meines Erachtens haben die ihre Kunst ausgestellt und die predigen halt immer. So, also die, das ist ja uns gestern so aufgefallen, ne? Das ist fast immer Kunst mit Message irgendwie. Hm. Die was will, die was erreichen will. Mhm. Aber mein Gefühl war nicht, dass die extra gemacht worden ist für die Documenta, nee. um den Europäern jetzt mal zu zeigen und so weiter, sondern das ist deren Kunst. Mhm. Die verstehen das so. Mhm. Die machen das so. Die haben hier eine wirklich andere Mentalität als wir Europäer. Und aber das meine ich ja auch genau in dem Kontext. Also ich bin da ganz bei dir, dass man sich versuchen sollte, in den Kontext, in den man hineingeht, einzufühlen und sich zu fragen, was geht da und was geht da nicht. Mhm. Und natürlich fällt es mir auch schwer, dass das jemandem nicht auffällt, dass bestimmte antisemitische Dinge quasi ein absolutes No-Go sind und so weiter. Also da bin ich bei dir. Und auf der anderen Seite stelle ich mir vor, keine Ahnung, wenn ich jetzt in einem islamischen Land als Beispiel meine Kunst ausstellen würde, ja, habe ich dann wirklich, und ich diese Brille ja nun einfach, also diese Weltsicht, kann es mir dann nicht auch passieren, dass ich in 15 Fettnäpfchen tappe, ohne
doch,
es zu wollen,
doch,
ohne es
natürlich.
Zu merken,
ja, klar.
Ohne es vorher auch nur reflektieren zu können, weil ich einfach die Welt anders angucke.
Ja, natürlich, das ist total zu erwarten. Ja, klar. Und Taring Padi, die Gruppe aus Indonesien mit den meisten Skandalen eigentlich, waren auch, so wie ich das gelesen habe, total erschüttert. Sie waren nicht darauf vorbereitet, dass darauf so reagiert worden wäre, und sie haben gesagt, nee, wir sind gar nicht gegen Juden, wir sind keine Antisemiten oder so. Also das zeigt vielleicht auch ein bisschen so eine merkwürdige Spannung aus den Bildern, die sie benutzt haben, mit der Geschichte, die diese Bilder haben, die sie sich selber eigentlich auch nicht ausgedacht haben. und dem, was sie eigentlich damit sagen wollten. Da gibt es eine, da gibt's eine Dissonanz eigentlich. Wir haben ja, ja gestern die, den Ausstellungsort besucht, wo Taring Party ihre Sachen ausstellen. Genau. Im Hallenbad Ost in Kassel.
Übrigens super coole Location.
Die Location
ist echt super. Fantastisch.
Mit der Kunst konnte ich nichts anfangen.
Ich auch wenig.
Ich habe sogar Mühe, das überhaupt als Kunst zu bezeichnen, aber das ist auch wieder der Europäer in mir, der da spricht.
Ja.
Für mich ist das, ja, für mich ist das politische
Propaganda.
Propaganda.
Ja. Ja. Gut, es ist ja auch sozusagen irgendwie bedient sich der ganzen Emblemen, also der ganzen Symbolik, keine Ahnung, so 70er Jahre lateinamerikanischer sozialistischer Klassenkampf irgendwie so. Mhm. Ich finde, das ist so, das ist deren, auf dieser Folie findet deren Kunst statt. Also das ist eins zu eins quasi. Die, das könnten alles Bilder von vor 50 Jahren sein.
Das stimmt, ja. Das stimmt wirklich, ja. Das ist ungefähr, und diese Ästhetik hält sich auch unglaublich stringent durch. Also die verändert sich auch gar nicht. Es ist immer eine ganz ähnliche Art, Menschen, Tiere, Gebäude, irgendwas darzustellen. Es ist halt sowas Comic-artiges so. Mhm. Ne? So Graphic Novel-mäßig so ein bisschen, danach sieht es aus, aber eben auch irgendwie so Plakat, Kunst, ja, keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, also die mich hat das voll an die sozialistische Kunst aus der DDR erinnert, aus den 60er, 70er.
Ja, wobei die so eigentlich ein bisschen schöner ausgesehen hat. Die sah ja ein bisschen mehr wie Wachturm-Cover aus.
Genau.
Und das ist also ja auch kein Wunder, das habe ich jetzt gerade neulich erst nochmal gelesen, das ist auch kein Wunder, denn die sozialistische Kunst hat sich an der religiösen Kunst orientiert. Also die wollten. Und so wohlfühlmäßig, heile weltmäßig sehen die Bilder von Taring Party nicht aus. Die sehen schon irgendwie auch krass aus. Das sind ganz starke Kontraste. Ja. Ja. Es sind auch schon auch verzerrte Körper, Gesichter, so.
Ja, ich meine, vom Grundstil an diese sozialistische Kunst erinnert. Mhm. Also nee, nicht vom Grundstil, sondern ich glaube von der Art Menschenmengen zu, also das Volk zu malen und dann aber eher an die lateinamerikanische Version davon, aus den 70ern. Mhm. Weil das ist wirklich eins zu eins, die Symbole, der Baum, das Schwein mit der Offiziersuniform und so weiter. Und dann die Bauern, die den Boden irgendwie aufgraben und so. Also das ist alles in 70er Jahren, hast du das auf jeder Demo sehen können.
Hätten wir da nicht dann auch das Schwein mit dem, was der Sascha Lobo schreibt, die Abbildung eines Wanderjuden mit Geldsack und Schweinskopf, hätten wir da eigentlich sehen müssen, ne? Habe ich aber nicht.
Nee, habe ich auch nicht.
Gut, wenn man da reingeht, ist es auch wirklich ganz schön erschlagend. Diese, das sind so ein bisschen Wimmelbilder, riesige Plakate mit unglaublich viel Inhalt, unglaublich viele Figuren und so. Und ich war davon auch an und für sich schon mal ein bisschen überfordert. So diese Bildgewalt, so, ne? Diese wahnsinnig vielen Dinge, die man da theoretisch sehen konnte. Vielleicht hätten wir da noch das ein oder andere entdeckt, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr, schätze ich mal. Da dürfte mittlerweile alles abgeklebt sein.
Ja, gut, es ist ja auch nicht unsere, also hat uns künstlerisch eben auch nicht angesprochen.
Ne? Nee.
Muss man einfach auch sagen.
Nee, gar nicht.
Also
nee.
Wir sind da, das war unser beider Fazit, dass das irgendwie, ich glaube eben, weil es zu sehr Propaganda ist.
Ne? Ja. Das ist mich das fasziniert ist das halt. Es gab ja ein kleines Video, das die Gruppe auch vorgestellt hat. Und ich muss sagen, dass mich das schon fasziniert, wie Kunst und politischer Aktivismus miteinander zusammengehen, wie die dann so zum Beispiel die Bauern besucht haben und gesehen haben, welche Nöte die haben, was den Reisanbau zum Beispiel schwierig macht, und wie die dann versucht haben, denen zu helfen und wie die ihre ihre Kunst, also das, was sie malen, aber stellenweise auch die Lieder, die sie schreiben und so, die Kundgebung, die sie machen, die Aktion, dass es alles eigentlich eins ist, ne? Und dass es darum geht, die Realität von Menschen zu verbessern.
Ja.
Und da habe ich den Eindruck gehabt gestern, vielleicht ist das in ihrem Verständnis auch das eigentliche Kunstwerk. Und möglicherweise ist es ihnen auch vollkommen egal, ob wir oder irgendjemand sonst das als Kunst bezeichnen würde oder nicht, weil die halt ein politisches Ziel verfolgen. Und da es darum geht, die Lebenswirklichkeit von Menschen zu verbessern. Ja. Das ist das Ziel dieser Gruppe.
Ja.
Und
also es sind eigentlich Aktivisten.
Es sind Aktivisten, ja. Und es geht irgendwie darum, um das bessere Leben zu ermöglichen. Das fordert mich ehrlich gesagt dann auch wieder als jemand heraus, der Kunst gerne davon abgrenzen möchte und der Kunst ihren eigenen Bereich schaffen möchte, wo man sich dann der autonomen Kunst widmen kann und so, ne? Das klingt, und das ist immer so ein bisschen isoliert von der gesellschaftlichen Realität. Und diese Documenta und zum Beispiel eine Gruppe wie Taring Padi stellt mir die Frage, glaubst du wirklich, dass es überhaupt geht, die Kunst zu isolieren? Ist es nicht in Wirklichkeit so, dass wir immer Teil von allem sind und automatisch deshalb mit all den anderen Dingen auch zu tun haben müssen, auch als Künstler? Das finde ich, finde ich eine richtige Frage eigentlich.
Ich meine, das ist sozusagen, das würde ich sagen, der Hauptunterschied oder das, was mir quasi aus, also an jedem Ort, an dem wir gestern waren, Und die hatten zum Teil sehr unterschiedliche Themen.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und die waren nicht immer alle politisch. Also oft,
das stimmt,
aber nicht immer.
Ja, stimmt.
Und trotzdem war mein Gefühl, der Blick ist insofern, also weggehend vom Individuum, was sich ein Kunstwerk anschaut, hin zu einem, also nee, nicht hinzu, sondern die gucken kollektivistischer.
Yeah.
Also die haben und die arbeiten ja auch ganz oft im Kollektiv, diese Künstler, aber deren Blick geht mehr um das große Ganze als um das Einzelne. Und die war zumindest mein Gefühl, und sie wollen was.
Ja.
Also sprich, sie wollen was in der Welt erreichen mit dem. Und das ist ja wiederum ein kollektiver Blick. Weil du ja nicht sagst, ja, das ist nur für mich hier, meine Kunst, und schau mal, ob es dir auch was sagt.
Ja.
Sondern du trittst an und sagst, so, Leute, hier ist unsere Kunst.
Ja.
Die soll die Welt verändern. Oder die soll mit der Welt in Dialog treten. Und jetzt gucken wir mal, was passiert.
Die sehen, so, glaube ich, sogar tatsächlich konkrete Gemeinschaften. Gar nicht so sehr die Welt. So sprechen wir, finde ich, so ein bisschen. Wir wollen die Welt. Wir wollen die Welt als einen besseren Ort hinterlassen, als sie es vorher gewesen ist. Ne? Sagen wir. Das ist, könnte so ein Twitter-Meme sein oder so. Hinterlasse die Welt so, wie du sie
besser
gerne vorgefunden hättest. Irgendwie so. Das ist mega
besser, abstrakt, als du sie vorgefunden hast.
Genau, so. Ja, genau. Aber die Künstler, die wir gesehen haben gestern, sind Teil einer Gemeinschaft. Also die sehen sich als Teil einer Gemeinschaft, sie sind Teil einer Gemeinschaft und sie arbeiten für eine Gemeinschaft. Das waren die Leute aus Nairobi im Slum zum Beispiel.
Ja.
Das sind Taring Padi, die Reisbauern im Blick haben. Das sind die Leute aus Haiti gewesen, genau, die aus dem Ghetto sozusagen heraus ihre Kunst machen.
Ja.
Also schon wieder irgendwie Ghetto oder Slum, ganz interessant. Und die fühlen sich eben oft auch, das ist wie ein geschlossener gemeinschaftlicher Raum, so ein bisschen. So, das sind wir. Hier ist vieles schlimm. Hier wird viel Böses getan, aber wird auch viel Gutes getan. Und das, was ich tue, soll meiner Community helfen. Das ist mega konkret, finde ich.
Ja. Ja. Ja, genau. Es ist, genau. Konkret ist ein gutes Wort, weil ich sag mal, unser künstlerischer Anspruch oder Kunst im Westen, wie gesagt, findet meistens eben in diesem Raum zwischen den Zeilen statt. Mhm. Mhm. Und das, was ich ganz zu Anfang sagte, ne? Eine Sprache für die Dinge, die man nicht so ausdrücken kann.
Ja.
Und das langt uns. Und ich glaube, dem würden die noch nicht mal widersprechen, sondern die sagen, ja, aber dann soll die auch die und die Folgen haben.
Ja. Ja.
Und das soll bitteschön konkret sein.
Ja.
Also so wirkte das auf mich, ja. in den unterschiedlichsten Ausprägungen, die wir gesehen haben. Ich meine, ich fand das ja ganz spannend, den Weg, den wir gemacht haben, weil wir eigentlich sehr locker eingestiegen sind. Ja. Ich fand das so diese afrikanische Halle, wo wir am Anfang waren, das war alles sehr, ja, so fröhlich. Das war sehr, im Großen und Ganzen, eher fröhliche Kunst. Mhm. Ne? Da waren Filmemacher, ja, der erzählt hat, wie er sich selber das Adobe-Programm beigebracht, ja, hat und immer auf die Help-Funktion, ne, in so einem Video auf die Help-Funktion gedrückt hat und inzwischen ein Meister sei und der dann da irgendwie seine Action-Kung-Fu-Filme präsentierte. Also
die waren herrlich, ey.
Ja, die waren der Hammer. Ja. Und das wäre aber normalerweise im europäischen Kontext, würde das keiner Kunst nennen.
Ja, das stimmt.
Ne? Sondern eher eine Mischung aus Trash und Unterhaltung.
Ja.
Aber der war so ganz begeistert. Der war ganz begeistert und was daraus entstanden ist und wie der dann Kinder eingebunden hat.
Ja, er hat es ja auch geschafft, eine Fanschaft aufzubauen. Also er hat ja auch begeisterte... Genau, ja, total. Begeisterte Zuschauer, ein begeistertes Publikum.
Ja, die ist richtig geil. Und ein ziemlich großes Publikum, sozusagen. Ja. Also der ist dort eine richtig große Nummer. Ja. Es ist nur so witzig, fand ich, weil auch hier koppelte sich wieder, dass er irgendwelches mit irgendwelchen Slum-Kindern arbeitet, denen Kung-Fu beibringt, damit die dann in seinen Filmen als die Helden auftreten, ja, und so. Ja. Und dann sprach er davon, naja, und jeder hat halt seine Gabe, der eine bringt ein, dass er irgendwie gut rechnen kann, der andere kann gut Brote schmieren, also im Grunde wie in der Gemeinde, weißt du?
Ja.
Der wirkte auch wie so ein Filmpastor ein bisschen, fand ich. Also du hättest dort, wenn du jetzt noch achtmal das Wort Jesus eingebaut hättest, hätten alle gesagt, ach so, ja, das ist ein christlicher Fundamentalist, ja, der christliche Filme macht. Mhm. So. Macht er aber gar nicht, so, sondern aber von der Mentalität ist das sehr, war das schon so ein bisschen pastorenhaft.
Ja, gut, dass du das jetzt sagst, deutet, glaube ich, darauf hin, dass wir da einem Phänomen begegnet sind, was wir eigentlich vor allem aus der Religion kennen.
Genau.
Oder aus, ja, eben engagierten politischen Kreisen, das auch. Aber dass eben Leute etwas aufbauen, etwas Schönes aufbauen, an dem andere Leute teilhaben möchten, weil sie das so geil finden. Und dann wird das so eine richtige Community, die sich gegenseitig unterstützt. Und voneinander irgendwie profitiert. Und es gibt da so eine Figur, das war in dem Fall er, der das irgendwie so quasi charismatisch anleitet, weil er ist der Mann mit der Vision, ja, und mit der Idee.
Genau.
Und das kennen wir bei uns vor allen Dingen aus einem religiösen Bereich, glaube ich. Oder eben, wie, ja, gesagt, engagiert politisch. Aber in dem Fall übernimmt diese Rolle die Kunst. Und das ist wirklich abgefahren, weil das sind nicht Künstler, die eben, haben wir gestern auch gesagt, wie so Alchemisten in ihren heiligen Ateliers verschwinden und irgendwann kommen sie wieder hervor und sagen, tada, ich präsentiere euch das neue Kunstwerk, und dann sind die ganzen gläubigen Kunstleute da und sagen, oh wow, der neue so und so, sondern da passiert ganz, ganz viel miteinander, irgendwie auch ganz offen so miteinander, im, ja, Austausch miteinander. Ja. Und völlig selbstverständlich irgendwie auch, ne? Nicht, ja, als ein revolutionäres Konzept, sondern wollt ihr das halt so machen.
Ja.
Und das finde ich tierisch, weil ich habe das Gefühl, dass Kunst in so einem Setting eine wahnsinnige Power entwickelt. Also, was wovon Leute profitieren, was Leute verbindet. Das fand ich sehr herausfordernd.
Ich war die ganze Zeit, muss ich sagen, bei meinen 3 Dokumentarbesuchen war ich die ganze Zeit irgendwie total davon herausgefordert, weil es allem widersprochen hat, was ich bisher so für mich als Kunst verstanden habe.
Ja.
Und ich musste die ganze Zeit denken, ah, es ist schon geil, was ihr hier macht. Es ist schon irgendwie echt, eigentlich möchte ich das auch gerne haben. So, weißt du?
Ja, und ich fand halt, das ist genau das, was die Dokumenta wollte. Ja. Also die wollte diesen Künstlern eine Stimme geben, die eben tatsächlich anders Kunst machen als wir. Ja. Mit anderen Schwerpunkten und halt nicht nur inhaltlich, sondern auch praktisch. Eben viel im Kollektiv arbeiten. Ja, und genau das, was sie, das, was bei dir dort und auch bei mir, was das hervorgerufen hat, ist genau das westliche Befremden, dass man denkt, ja, Moment mal, wir wissen doch, was Kunst ist. Ja. Und dann sitzt man schon wieder, oder ich spreche mal für mich, dann sitze ich schon wieder in mir auf meinem kleinen hohen Ross und versuche denen zu erklären, warum das, was sie machen, eigentlich nicht wirklich Kunst ist, sondern Aktivismus oder so. Und das Anliegen der Dokumenta ist ja doch eigentlich, ja, seht doch mal hin, hört doch mal zu.
Ja. Es ist ja,
lasst euch mal drauf
es
ein.
Es ist ja schon so, dass die Künstler und Künstlerinnen da sich der dieser Sache bewusst sind. Also man sieht es immer wieder mal. Zum Beispiel haben wir ein Bild gesehen, so eine Comiczeichnung von einer geballten Faust, so, und darüber steht, wenn jemand fragt, und wo ist jetzt die Kunst, ne? Und dann sieht man eben so diese geballte Faust und dieses, oh nein, ich wusste es, so, ne, soll das irgendwie ausdrücken. Ja. Und wir sind ja auch mit der Gruppe, auf Deutsch sprechen wir das aus, LE18, haben wir ja gesehen, im WH22. Ja. Ich weiß nicht, wie man das auf Französisch ausspricht. Das sind Nordafrikaner, die sprechen Französisch. Was ist denn 18 auf Französisch? Ich weiß nicht, ich habe das mal irgendwann gelernt. Weißt du auch nicht,
das,
ne?
Das müsstest du meine Frau fragen.
Le, also, le 18. die ja ihren Weg zur Dokumente.
This week.
Hä?
This week.
Wirklich wahr?
Ich meine,
das kann echt sein.
Dies ist 10 und Weed ist 8. Also.
Das kann gut sein.
Dies Weed.
Okay. Also nennen wir sie mal Lödis Weed. Ne?
Ich hoffe, es stimmt jetzt.
Jedenfalls beschreiben die ihren Weg zur Documenta, wie sie angefragt worden sind und was es in ihnen ausgelöst hat. Und sie erzählen das ein bisschen wie so eine spirituelle Geschichte auch. So.
Das ist der Hammer.
Ja.
Das ist der Hammer.
Und wie sie dann erstmal mit diesem Erwartungsgeist der Documenta konfrontiert sind, so, ach du Scheiße, Europäer wollen uns auf ihrer Ausstellung haben und jetzt müssen wir aber irgendwas machen, was dem auch wirklich entspricht. Bis sie sich dann da rausgearbeitet haben und diesen Documenta-Geist sozusagen exorziert haben, um dann endlich doch das machen zu können, was sie eigentlich gerne machen möchten, ne? Also die sind sich dieses Konfliktes ja auch bewusst, die Künstlerinnen und Künstler. Ja. Ist ja nicht so, dass die da so völlig naiv durch die Gegend laufen und sagen, hallo.
Stimmt. Ja, stimmt.
Sondern dieser Gegensatz ist auch spürbar.
Ja, ja. Ich meine, die haben das dann ja so wunderschön gelöst, dass sie, ne, sie haben das in wundervolle Worte gepackt, die sich fast ein bisschen wie im Psalm lesen, habe ich gestern gesagt irgendwie. Und eben, wo dieser, sie nennen das dann diesen Djinn, diesen Geist, bis der endlich ausgetrieben ist. Ja. Und das, was sie ja dann quasi, und diese Geschichte ist das, was sie dann als ihre Kunst präsentieren und dazu einen Raum, wo man sich ausruhen kann.
Genau, und miteinander sprechen kann oder sich durch Bücher inspirieren lassen kann oder so, ja.
Also sprich, nicht jetzt präsentieren wir euch jetzt aber das, sondern wir lassen euch Anteil haben an diesem Prozess, dass uns das, was wir für euren Anspruch halten, ganz schön unter Druck gesetzt hat und uns das echt ganz schön schwierig war, das wieder loszuwerden. Mhm. Aber jetzt lassen wir euch an dieser Erfahrung teilhaben, nicht durch andere Kunst, sondern durch einen Raum, in dem ihr euch entspannen könnt von all dem Quatsch, den ihr auf der Documenta gesehen habt. Irgendwie so. So fand ich, das fand ich irgendwie, das fand ich einfach, toll. Ich meine, und das ist dann ein Kollektiv, ich meine, das klang so nach irgendwie, also mindestens 10 Leuten irgendwie. Ich meine, davon hat ja jeder doch auch irgendwie eine Profilierungs- ich meine, Künstler haben doch immer eine Profilierungsneurose. Aber die haben diesen Gin wirklich ausgetrieben. Ja. Die sind ihn losgeworden und haben gesagt, wir gehen dem nicht auf den Leim. Ja. Und das finde ich stark.
Total.
Also das, ja. Das beeindruckt mich, sage ich auch mal so, weil du ja damit dann auch zurücktrittst und jetzt eben nicht sagst, ja, und dann bringe ich mein Bild hier trotzdem noch
genau.
runter. Weißt du
ja,
so?
Ja, genau.
Sondern
stimmt.
Diese Geschichte, ja. die spricht, die wollen wir sagen, mhm. die wollen wir erzählen mhm. und euch einen Raum geben, wo ihr das auf euch wirken lassen ja. könnt.
Klasse. Total.
Echt klasse.
Überhaupt dieses super. Miteinander sprechen ist irgendwie, finde ich, auch so ein durchgängiges Thema der Dokumenta. Hm. Es wird immer wieder dazu eingeladen und es passiert ja auch wohl so, habe ich jetzt nochmal in den Unterlagen gelesen, dass immer wieder auch solche Workshops oder Diskussionsgruppen oder so während der Dokumenta stattfinden. Die Künstlerinnen und Künstler stellen sich dem zur Verfügung oder bieten das an. Und es wird quasi auch weitergearbeitet. Also es ist, man darf sich die Dokumenta wohl nicht so vorstellen wie eine statische Ausstellung, wie so ein Museum ja. mit Begleittexten und dann bleibt das für alle Ewigkeit so, sondern gemeint ist die Dokumenta auch als so eine Art soziales Projekt, was gerade immer noch weitergeht und sich immer noch weiter verändert. Ja. Da entstehen auch immer noch neue Dinge miteinander.
Ja. Ja. Ja, und auch das passt wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu diesem Konkreten.
Mhm. Ja.
Ne? Also die wollen nicht Kunst zum Angucken machen, sondern Kunst zum Bewegen.
Ja.
Irgendwie ich.
Du hast gestern was Tolles gesagt.
Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ich habe mir fiel gestern irgendwie dieser Karl Marx hat ja mal gesagt, er will die Philosophie vom Kopf auf die Füße stellen. Mhm. Und mein Eindruck war, diese Künstler aus dieser südlichen Hemisphäre wollen die Kunst vom Kopf auf die Füße ja. stellen. Oder stellen die Kunst vom Kopf auf die Füße. So.
Ja.
Das drückt eigentlich ganz gut mein Empfinden aus. Und das drückt auch gleichzeitig mein Befremden damit
ja.
auf.
Ja.
Aus.
Ja, weil wir uns hier ja auch um Wolf diskutieren bei Cobains Erben. Ne? Was ja, ist genau, Kunst? Weil, ist das immer noch Kunst?
Weil bei uns eben Kunst doch dann irgendwie so eine intellektuelle Kiste mhm. ist irgendwie. Mhm. Aber die wollen, dass es eine soziale Kiste ist.
Ja, das fordert mich auch heraus, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das total stark, total faszinierend, aber echt auch befremdlich. Weil mein Kunstverständnis ist bisher zumindest, dass Kunst eine geistige Leistung ist.
Hm.
Egal, was die handwerkliche Fähigkeit ist oder ob man, ich bewundere das, wenn Leute total toll zeichnen können oder fotorealistisch malen können oder nicht. Oder das finde ich alles ganz, ganz toll, aber das ist für mich nicht das Wesentliche an Kunst, das Wesentliche ist für mich die geistige Leistung. Also was verfolgt jemand mit dem, was er da tut oder sie da tut? Welche Gedanken stehen dahinter? Warum wählt die Person diesen Weg und so? Das hat mich bisher am meisten an Kunst interessiert. Und bei der Dokumenta sagen die ganz frech, das steht auch irgendwo, die Frage, was Kunst ist oder nicht ist, ist uns scheißegal. Darum geht es uns nicht. Es geht um praktisches Leben für uns. Und genau. dass die Dinge besser werden, das ist für uns wichtig.
Ja.
Und wenn das dann keine Kunst mehr ist, ist uns das völlig egal. das macht mich fertig. Und ich finde es aber auch geil. Ich finde auch geil, dass mich das fertig macht, weil ich mich von Kunst auch gerne fertig machen lasse. Ja. Weil das ist ja auch irgendwie dann wiederum Teil von Kunst. Das muss ja auch so sein. Und von daher erfüllt das für mich auch wieder total den Sinn von Kunst, diese Dokumenta.
Ja, ja, total.
Ich bin davon inspiriert und herausgefordert und komplett fertig. Ich fahre nach Hause und muss ganz viel nachdenken.
Jedes Mal, wenn ich wieder dahin fahre. Deshalb bin ich froh, dass ich diesmal wirklich dreimal da gewesen bin und nicht nur einmal, weil einmal hätte mir nicht gereicht. Das war zu viel, zu massiv. Zu wichtig irgendwie auch.
Ja, und ich finde sozusagen die, wie gesagt, ich glaube, ich wahrscheinlich wiederhole ich mich, ne? Aber eben, also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja genau das Anliegen der Documenta, sich mal auf diesen Blick der südlichen Hemisphäre einzulassen, der wirklich anders ist. Und sich davon bewegen lassen und dann in den Dialog treten. Also es heißt ja nicht, dass der europäische Blick Quatsch ist.
Nö.
Oder doof ist.
Das stimmt.
Oder falsch.
Ja.
Sondern einfach sozusagen sich mal herausfordern lassen von diesen Leuten, die sagen, ob das Kunst ist oder nicht, ist mir egal. Ich will, dass es was Praktisches bewegt. Das finde ich schon spannend. Oder was, man könnte vielleicht mal so ein Jesuswort paraphrasieren. Was nützt es dem Mensch, wenn er die Kunst gewinnt und doch in seinem Viertel sich nichts verändert? Weißt du? Und die Menschen arm bleiben und die Menschen leiden. So, also jetzt, das war jetzt eine starke Paraphrase, aber ein bisschen um die Ecke paraphrasiert.
Ja,
aber,
ich war,
aber du hast sie
ja,
verstanden.
Ich,
ne?
Ja, ich musste gut aufpassen, aber ich hab's dann mitbekommen, ja.
Ja, also was nützt es dem Mensch, wenn er die Welt gewinnt und auch Schaden an seiner Seele nimmt, ne? Wäre das original. Aber ich meine nur sozusagen, ne, was nützt es, wenn man tolle Kunst macht und das Viertel verhungert?
Ich meine, das klang ein bisschen durch, dass das auch passiert ist. Wir haben das Projekt Wayuku kennengelernt, das Wayuku Art Project. Die sind in Nairobi irgendwo in einem Slum. Und die Geschichte geht so, dass erstmal da eine Gruppe von Künstlern waren, die gesagt haben, wir wollen eben einfach unsere Kunst machen. So. Und die hatten noch keine sozialen Blick unbedingt, sondern die haben nach einem Ort gesucht, wo sie Kunst machen können. Und dann hat sich daraus aber was entwickelt, weil die anderen, vor allen Dingen auch Kinder, sind immer dazugekommen und haben gefragt, was macht ihr da? Und die haben die Kinder weggeschickt, weil die genervt haben. Aber die Kinder, dann haben sie irgendwann angefangen, mit den Kindern Fußball zu spielen, weil damit die Fresse halten. Einer von denen musste sich dann dazu herablassen, mit den Kindern irgendwie zu spielen. Aber die Kinder haben gesagt, nein, wir wollen das machen, was ihr auch macht. Und dann haben sie die Kinder in Kunst angeleitet und die Kinder haben angefangen, Kunst zu machen. Und dann kamen immer mehr Leute dazu, die darin total was für sich entdeckt haben, ne, ihre Identität. Sodass sich dann so eine ganze Community gebildet hat. Und sie sagen in einem Film, sie haben immer wieder auch Gruppenmitglieder verloren, und zwar manche an die Kriminalität. Die sind dann zurückgegangen. Also sie haben eigentlich versucht, dann auch was anzubieten, was Leuten eine Alternative zur Kriminalität bietet. Aber das hat nicht bei allen geklappt. Manche sind auch wieder abgehauen. Ich habe irgendwo auch gelesen, die wurden stellenweise als Gruppe auch beklaut von Ex-Mitgliedern, die dann abgehauen sind. Und sie hatten aber auch Leute, die erst Teil der Gruppe gewesen sind und dann später irgendwie professionelle Künstler geworden sind und dann auch nicht mehr Teil der Gruppe geworden waren. Also das heißt, das gibt es schon auch innerhalb dieses Kontextes, ne? Das ist jetzt auch nicht irgendwie so das Zauberland, wo alle super ist oder so. Auch nee, da muss der kollektive Gedanke verteidigt und aufrecht erhalten werden. Das muss man schon irgendwie wollen. Und das hat man auch nicht irgendwie in den Genen, nur weil man im globalen Süden geboren und aufgewachsen ist. Sondern
Ich glaube, du hast es mehr im Blick. Also ich glaube, der Blick insgesamt ist kollektiver gedacht. Bei uns ist er individualistischer.
Ja.
Und wie gesagt, das hat ja alles sein Vor- und sein Nachteil. Aber ich vermute, genau, und aber ich meine, die gucken auch Netflix.
Und ja, so. Klar.
Also ich meine, der westliche Blick ist denen ja nicht komplett
fremd. Überhaupt nicht, gar nicht.
So, ne, also, und ich will damit nur sagen.
Also das konkurriert bestimmt auch.
Ja,
ganz sicher.
Genau.
Ich habe mal, wir haben gestern darüber auch geredet, wo wir Leute aus anderen Teilen der Welt getroffen haben. Du hast von irgendeiner Begegnung erzählt, wo die gesagt haben, genau, das Kollektiv ist für uns viel wichtiger als für euch. Ich habe das auch mal erlebt. Ich habe mal Leute von Tonga getroffen, diese Inselgruppe im Pazifik, die auch gesagt haben, die Familie ist für uns das Allerwichtigste, aber das Konzept konkurriert mit westlichen Ansichten, die über die Medien halt zu uns kommen und die dazu führen, dass Leute vereinsamen, weil sie sich vereinzeln. So, ne? Das heißt, die stehen auch immer in der Spannung natürlich zueinander. Logisch. Ja. Und umso wichtiger vielleicht ist diese Dokumenta mit diesem Blick auf das Kollektiv. Ich finde das von Ruan Grupa, den Kuratoren, irgendwie dann wiederum auch eine fantastische Leistung, dass die als Kollektiv auftreten und sagen, hier, das ist der Gedanke. Das ist, haben die sich ja ausgedacht. Also das Lumbung-Prinzip. Genau. Lumbung bedeutet, das ist die Bezeichnung für eine Reisscheune in Indonesien, im ländlichen Gebiet, wo die Erträge des Dorfes gesammelt werden, damit alle sich daraus bedienen können. Das heißt, Überschuss wird erwirtschaftet zum Wohle aller. Diese Reisscheune heißt Lumbung. Und das haben die als Prinzip für das künstlerische Schaffen halt erhoben. Auch für die Dokumenta. Also die Dokumenta ist Teil ihres Lumbung-Netzwerkes, glaube ich, geworden. Und auch da geht es jetzt darum, sich als Kollektiv zu treffen und voneinander zu lernen und zu profitieren. Dass die das so als Motto erheben und sagen, hallo Kunstwelt, wir machen es jetzt mal so, das ist eine fantastische Leistung, finde ich.
Ja, das ist irre. Du hast gestern sogar das Wort, du empfindest das fast als prophetisch gebraucht.
Ja.
Weil es in unsere Situation natürlich hineinspricht. Also wir müssen mal gucken, wo uns die Reise hinführt, ne? Mit den Geschehnissen dieses Jahres, Krieg und Energiepreise und so weiter. Ja. Also es ist schon, also vom Thema, dass das jetzt kommt, ein Angebot, die Welt mehr vom Kollektiv her zu denken, als uns das, als wir das gewöhnt sind, als individualistische europäische Menschen, ist schon ein starkes Stück. Ist schon eigentlich genau auf den Punkt. Das könnte wirklich helfen.
Ja.
Also, wenn wir es denn hören und nicht nur über den Elefanten reden.
Genau. Ich meinte damit, dass wir in Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel stärker auf das Kollektive angewiesen sind als Menschen, weil der Wohlstand einfach abnehmen wird, weil die Preise steigen, aber die Einkommen nicht mitsteigen. Wir werden noch viel mehr mit Armut zu tun haben als Gesellschaft, als jetzt ohnehin schon. Und ich glaube, viele Leute von uns, die im Moment gerade noch ziemlich sicher im Sattel sitzen, werden in den nächsten Jahren Probleme bekommen. Es kann auch sein, dass uns beide trifft. Das können wir gar nicht wissen. Und was ich im Hinblick auf die Kunst halt einfach beschissen fände, wäre, wenn Kunst weiterhin sozusagen ein Hobby von Reichen und Wohlhabenden wäre.
Ja.
Weil davon diese Gruppe von Menschen immer kleiner werden wird, auch in Zukunft. Das kann aber nicht sein. Und auf der anderen Seite der Gedanke, dass wir alle irgendwie grundsätzlich in irgendeiner Hinsicht hilfsbedürftig sind und die Ressourcen der anderen Leute benötigen wahrscheinlich, das finde ich einen total richtigen Gedanken, weil ich glaube, das wäre eine Möglichkeit für eine Gesellschaft, trotzdem gut weiterzuleben. Das war zum Beispiel ein Punkt, den die palästinensische Gruppe The Question of Funding stellt. Also die sind in Gaza, die haben da auch eine Galerie errichtet und die stellen die Frage, warum sollte es so sein, dass nur die Frage, ob du Geld hast oder nicht, darüber entscheidet, ob du reich bist oder nicht. Wieso ist alles nur von diesem Geldgedanken dominiert? Und sie sagen, das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja auch andere Ressourcen, die total überlebenswichtig sind. Also Wissen zum Beispiel oder Nahrung oder Platz oder sowas, ne? Raum.
Zeit.
Zeit. Ja. Und
oder Fähigkeiten.
Ja.
Genau, und die, und woran sie arbeiten, ist, eine Art von ökonomischem System zu errichten, wo all diese Ressourcen ihren Wert haben und miteinander ausgetauscht werden können, sodass die ganze Gemeinschaft davon profitieren kann, ne? Und dann wird eben, es wird, sie versuchen auch eine andere, eine Währung einzuführen. Die ist dann so eine Bitcoin-basierte Währung oder so. Aber das sind technische Details, die jetzt überhaupt nicht interessieren. Die Frage finde ich halt richtig. Wer bestimmt, wer reich ist und wer nicht? Wenn doch alle eigentlich total viel zu bieten haben. So. Und das finde ich einen Gedanken, der zieht sich ein bisschen durch die Dokumente und ich glaube, der ist wichtig auch für unsere Gesellschaft für die kommenden Jahre. Und deshalb ist es so bescheuert, wenn alle nur über Antisemitismus reden, obwohl, auch wenn das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Aber wenn die eigentliche Message dabei verloren geht, ist das echt ein Verlust, finde ich.
Total. Total. Und ich meine, ich sag's mal gerade für Musiker, wo ja relativ klar ist, dass die fetten Jahre vorbei sind, ne? Wo du sozusagen durch CD-Verkäufe oder so dir eine goldene Nase verdienen konntest. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade so Kollektivgedanken, also wenn Musiker mehr im Kollektiv denken und agieren, und jetzt nicht nur im Sinne einer Band, die ja dann auch wieder wie ein isolierter Faktor ist, sondern eher austauschend und so weiter. Ich unterstütze dich hier, du unterstützt mich dort. Ich mache für dich, ich remix das und so weiter. Und dass auch das sozusagen in der Frage, wie kann man Sachen finanzieren? Ja. Ne? Wie kann man Musik finanzieren? Das ist ja ziemlich teuer. Ja. Also jetzt mit Super 2 eine neue CD aufzunehmen, ist fragen immer mal wieder Leute, wann kommt eine neue CD? Und ich sage dann immer, naja, wenn du 12.000 Euro hast und die uns geben willst, dann nehmen wir gerne eine CD auf. Ja. Nur wir werden die nicht wieder einspielen.
Nee.
Nein, also genau. Das Geld ist dann quasi weg.
Ja.
So. Und sprich, wenn du aber das Ganze mehr im Kollektiv denkst, also mehr Leute, die sich ständig miteinander Dinge machen und unterstützen, also wo die Bezahlung nicht ist, hey, ich gebe dir 500 Euro dafür, dass du auf meinem Album spielst, sondern ich remix dir das hier und so weiter, dann kann man natürlich auch günstiger Sachen produzieren, also im monetären Sinne. Und dann könnte man wieder die Gewinne, die das dann vielleicht bringt, anders ausschütten und so weiter. Also ich denke jetzt, das ist jetzt alles nicht ausgegoren. Nee,
man könnte das sogar noch radikaler formulieren, was du gesagt hast. Man könnte ja auch sagen, die 12.000 Euro, die haben sozusagen ihre Substanz verändert und die sind jetzt Musik geworden. Und das Schöne ist, dass jetzt für 12.000 Euro Musik, neue Musik in der Welt ist, die von allen möglichen Menschen genossen und gehört werden kann. Ne? Die Ressource hätte nur ihre Form verändert. Aber die wäre im Prinzip immer noch da, könnte man sagen. Also das wäre jetzt sehr, sehr idealistisch gedacht. Aber das Gute, das investiert worden ist, wäre schon irgendwie immer noch in der Welt. Nur, dass es nicht leider nicht wieder zu Geld geworden ist, was man dann wieder einsetzt. Das würde wahrscheinlich eher nicht passieren.
Ja, ich wollte nur vom Kollektivgedanken her sagen. Also entweder findest du jemand, der sagt, ich mag deine Musik so sehr, ich habe 12.000 Euro übrig. Und 12.000 ist ja noch relativ günstig, sage ich jetzt mal. Ja. Ich habe 12.000 übrig, hier, mach eine CD, Hauptsache, ich kann deine Musik hören. Also sprich, du hast einen Gönner. So. Dann kann man das machen oder eben viele, über Crowdfunding wird das ja versucht sozusagen, ist ja ein Weg. Aber jetzt mein Gedanke war eben, wenn du mehr im Kollektiv arbeitest und denkst und dann dann könnte man, also dann muss man das nicht unbedingt so monetär denken.
Ja, richtig.
Also sprich die 12.000 Euro, die auf den Tisch gelegt werden müssen, sondern dann hilft man sich gegenseitig aus. Und das ist die Unterstützung, die Bezahlung quasi, die man normalerweise machen würde. Es muss dann natürlich trotzdem irgendwo Geld herkommen, weil du von irgendwas
leben musst. Das ist richtig.
Aber du brauchst unter Umständen keine 12.000 Euro, um so ein Ding zu machen, weil du halt einen tollen Gitarristen brauchst, der darauf spielt, den du bezahlen musst.
Richtig, genau. Und dadurch würdest du ja auch wiederum Geld sparen und du könntest das Geld, was du sonst in die Produktion der CD stecken würdest, vielleicht doch für Gas oder Nahrungsmittel ausgeben.
Ja.
Das ist auch.
Also, ja, genau.
Ja, ja, ja. Das würde sich eben anders aufteilen. Ich glaube, es ging wieder darum, immer wieder darum, hatte ich das Gefühl, dass es einfach möglich sein soll, mehr Menschen möglich sein soll, gut zu leben. Nicht reich zu leben oder in wahnsinnigem Wohlstand zu leben, sondern gut, unter guten Lebensumständen zu leben. Und das finde ich ein irgendwie bescheidenes, aber irgendwie auch ein total richtiges Ziel von allem. Ne? Wenn man es dann schafft, vielleicht mit Hilfe einer Gemeinschaft, es sich gut im Leben einzurichten, sodass man gut leben kann und vielleicht auch gut seine Arbeit machen kann und wiederum auch Dinge schaffen kann, die anderen Leuten Freude machen, dann ist alles super. Und dann ist gut. Mehr will eine Gemeinschaft vielleicht überhaupt gar nicht. Mehr sollte eine Gemeinschaft vielleicht gar nicht wollen.
Ja, das fand ich eigentlich, oder ist auf jeden Fall ein Ansatz, wo ich mir eben auch vorstellen kann. Deswegen habe ich das nochmal, das war prophetisch von gestern irgendwie nochmal hervorgeholt, weil ich glaube, das wird uns beschäftigen müssen. Also sprich, nicht nur die südliche Hemisphäre kann von unserem Blick auf die Welt und die Kunst und das Leben lernen. Und das ist ja auch so, glaube ich, weil wir Dinge, weil Dinge bei uns im Schwerpunkt liegen, die denen helfen könnten, so, sondern auch wir können von deren Blick auf die Welt lernen, weil die Dinge fokussieren, die uns genauso eher abgehen und die wir brauchen.
Und im Moment ist der Moment da, meiner Ansicht nach. Im Moment ist der Moment da. Genau. Der europäische Blick wurde lange genug überall in der Welt zwangsläufig wahrgenommen. Es ist irgendwie die Zeit dafür da, dass wir zuhören. Und uns manche Dinge einfach mal sagen lassen, glaube ich. Und deshalb, das Prophetische, ich will das gar nicht zu stark so ins Religiöse überlesen, sondern es ist ganz handfest, was uns vorgeschlagen wird auf der Documenta. Häufig ganz handfeste Dinge. Gesellschaftliche, politische Dinge. Und meiner Ansicht nach, darum geht's in den nächsten Jahren. Für uns auch. Also ganz handfeste politische, soziale Fragen müssen geklärt werden. Und witzigerweise, finde ich, bringt die Kunst, ausgerechnet die Kunst, uns da gute Ideen nahe auf der Documenta. Also es kommt aus einer Richtung, von der man das als jetzt am allerletzten erwartet hätte, finde ich.
Ja, genau. Ich fand, da würde ich zum Schluss zumindest vielleicht wenigstens noch mal kurz drüber sprechen, weil das irgendwie zwei Orte waren, die mich zumindest noch mal sehr berührt haben irgendwie. Das war einmal in der Kirche St. Kunigundis, das Kollektiv Arti Resistant, die dort ich weiß gar nicht, aus europäischer Sicht wirkte das ein bisschen wie eine Geisterbahn. Ja, stimmt.
Es war wow.
Aber es war der erste Ort, na gut, ganz am Anfang hatten wir auch ein paar Kunstwerke gesehen, wo ich auch gedacht habe, oh, das ist quasi handfeste Kunst.
Okay,
so. Aber das war's. Aber dann war eben ganz viel so Happening und wow und Begeisterung an Dingen, so. Und das war dann so das erste Mal, wo ich irgendwie dachte, wow, das ist schon ganz schön schräg, weil die haben aus Müll haben die Figuren gebaut und da dann Totenschädel eingearbeitet.
Also echte Schädel.
Echte Totenschädel eingearbeitet und die Figuren hatten dann zum Teil erigierte Penisse, die dann so große Stahlrohre waren und so. Also schon sehr weirde Dinge, aber total, also ästhetisch, fantastisch. Also da habe ich echt gedacht, wow, das ist jetzt mal Kunst, wie ich sie kenne. Also wo ich sagen würde, oh ja, das ist nicht nur Happening, sondern das ist echt stark. Und dazu dann in dieser Installation, in dieser katholischen Kirche, auch total im Zusammenspiel mit dem Raum, eben mit dem Thema Tod und Religion und Spiritualität. Die Künstler sagten ja dann auch sowas wie in diesem Video, was wir gesehen haben, sie machen Kunst und Magie.
Ja.
Ne, die kamen ja aus Haiti und sagten auch, sie verbinden Voodoo und Kunst.
Ja.
So. Und das Ganze dann trotzdem auch mit so einem katholischen Ding irgendwie noch, ne, wie das ja da so ist. Und das war, es war ein wahnsinnig, also beeindruckender Raum, fand ich, wie das dargestellt wurde. Das hat mich sehr angesprochen. Aber es war eben auch, wenn man jetzt über die spirituelle Dimension von Kunst spricht, total auf die Fresse.
Das stimmt.
Also plakativer geht's quasi nicht mehr. Thema Tod und Geister und damit ja auch religiöse Gedanken in diese Skulpturen, mit diesen Skulpturen transportiert. Und das fand ich insofern spannend, weil wir ja religiöse Kunst dann entweder in der Kirche haben, ne, Kirchenmalerei, da ist es auch auf der Fresse. Aber im säkularen Bereich, wenn Kunst religiös ist, dann ist es eben eher zurückgenommen. Also dann ist es viel deutbar. Dann eben dieses zwischen den Zeilen. So. Aber die haben das ja nicht, das war ja keine Kirchenkunst, sondern ganz normale Kunst. Aber eben, wie auch bei den anderen Sachen, nur halt diesmal mit einer, ich würde sagen, spirituellen Message.
Ja, weil das ja auch spirituell
auf die Fresse
denkende, lebende Leute sind. Ja. Also die kamen mitten aus dem Leben.
Total.
Das war total, diese Kunst steht total für die Künstler, die machen.
Ja. Und die war unironisch.
Absolut unironisch, ja.
Ne? Also wir sind ja, das meine ich eben auch genau im europäischen Kontext, wenn du religiöse Kunst machst, ist es entweder Kirchenkunst oder wenn sie religiös ist, dann ist es meistens ironisch. Also im säkularen Bereich. Oder so zwischen den Zeilen. Aber nie genau. Mhm. Also nie, du würdest, also einen Kirchenchoral singst du in der Kirche, aber nicht im Radio.
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das gilt für mich ja auch. Ich habe ja auch doch immer wieder auch religiöse Themen, die anklingen. Aber ich versuche das halt so subtil wie nur irgendwie möglich und so mehrdeutig wie nur irgendwie möglich. Und ich würde dann, ich verstehe das eigentlich als ein Qualitätsmerkmal, dass es eben offen ist und nicht so super konfrontativ und plakativ.
Ja.
Aber da,
genau.
Gut, es ist jetzt keine, das ist keine missionarische Kunst, was die da machen. Die sagen nur einfach, gut, der Künstler hat den Schädel seiner Mutter in diese Skulptur eingebaut. Und das ist ein Kunstwerk über den Tod und das Leben und über die sichtbaren und die unsichtbaren Leute. Und die gibt's halt. Und fertig. Also. Das ist auch nicht so, dass das Kunstwerk von dir jetzt irgendwas gewollt hätte, dass du jetzt irgendwie zum Voodoo-Priester wirst oder zum Voodoo-Priester hingehst oder so. Es war ja gar nicht.
Genau.
Es war einfach nur ein Sichtbarmachen von der Lebensrealität dieses Künstlers.
Genau, es war sein Blick auf das Leben, aber der war halt nicht für europäisches Publikum aufbereitet, sondern so.
Und das war ihm auch einfach Schnurz. Also.
Das war im Schnurz. Und wir gucken den halt an. Und wie gesagt, wir versuchen immer den Rezipienten mitzudenken. Ja. Okay, und was macht das jetzt mit dem? Und wie kann ich das zurückhaltend machen? Oder irgendwie so. Und ich fand einfach spannend, dass das denen anscheinend, also diese Gedankenwelt scheint die nicht zu bewegen. Sondern das ist mein Blick ne, die Lebenden und die Toten, Geister, hier ist es. Fand ich irgendwie sehr spannend. Also, wie gesagt, ich glaube, das funktioniert im europäischen Kontext nicht so. Aber ich fand das spannend, dass das
aber
Leute...
Aber für uns hat es doch funktioniert.
Ja, aber ich frage mich, ob das genauso funktioniert hätte, wenn das ein europäischer Künstler gewesen
Ach so.
Wäre. Oder ob man da nicht dann sagt, also Freundchen, das ist ein bisschen arg plakativ. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich weiß, was du meinst, und ich frage mich gerade, ob es das aber nicht tatsächlich doch auch gegeben hat, zum Beispiel. Also, ich denke gerade an den Künstler Martin Kippenberger, der in den 80er Jahren, glaube ich, gestorben ist. Oder in den 90ern, weiß ich nicht mehr genau. Oder in den 2000ern, weiß ich nicht. Der war alt ist er nicht geworden, der hat zu viel Alkohol getrunken. Der hatte zum Beispiel mal eine Skulptur, die heißt Martin, geh in die Ecke und schäm dich. Und das war ein Satz, den er als Schüler oft gehört hat. Und den er dann natürlich auch befolgen musste. Und es ist eine Figur, eine Skulptur, die ganz merkwürdig aussieht. Und die steht in einer Ecke. Wie einer, der sich schämt. Ne? Ich finde das ganz ähnlich eigentlich.
Stimmt.
Und vielleicht kann Kunst das auch, vielleicht sollte Kunst das auch. Und gerade diese Direktheit und dieses, ja, wo du dich fragst, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich musste noch nie in eine Ecke und mich schämen. Und auf der anderen Seite denkst du aber dann ja irgendwie darüber auch nach. So wie man über den Künstler aus Haiti nachdenkt und sich fragt, wie lebst du, wie denkst du? Was hätte deine Mutter gedacht, wenn sie wüsste, dass ihr Schädel in deinem Kunstwerk auftaucht? Hätte sie gesagt, danke, mein Junge, dann habe ich ja noch für irgendwen eine Bedeutung. Könnte ja sein.
Nee, ja, wahrscheinlich hätte die gesagt, ja, nicht im Sinne von Bedeutung, sondern ja, so bin ich ja immer bei dir.
Oder so vielleicht, ne?
Im Sinne von den Lebenden und den toten Menschen.
Vielleicht. Also, ja, genau, aber das triggert bei uns solche Gedanken und das ist doch super. Und das ist doch eigentlich total ermutigend zu sagen, liebe Künstlerinnen, lieber Künstler, haut es halt raus und denkt nicht so fürchterlich viel darüber nach, was irgendjemand dann darin sehen könnte oder darüber denken könnte oder so. Das ist überhaupt nicht eure Aufgabe, oder?
Ich glaube, ja, genau. Ich glaube auch sozusagen, warum es überzeugt hat, war zum einen, weil es eben technisch auch wirklich sehr, also sehr gut war, also spannend war, diese Skulpturen. Und zum anderen, weil es eben authentisch war. Also weil das irgendwie nicht, das war rausgehauen. So, und ja, und im Grunde, ich will das nur sagen, um deinen Satz zu unterstreichen. Also, ihr lieben Künstler, egal ob nun individualistisch oder im Kollektiv, traut euch was. Was sind und auch haut eure Themen raus.
Ja, ne? Genau.
Das nehme ich von der Documenta nämlich auch mit. Die haben ihre Themen rausgehauen und nicht die Themen, wo sie denken, das könnten die europäischen sein oder irgendwie sowas. Sondern die haben ihre Themen thematisiert in ihrer Kunst. Und das relativ ohne nach vorne und hinten zu gucken, sondern tada! So. Und
ja, mit sehr viel Mut und mit sehr viel Selbstbewusstsein. Ja, genau. Stimmt.
Und irgendwie das könnte auch für uns irgendwie gut sein. Nicht immer nur sich zu fragen, was will wer hören?
Genau.
Sondern was ist in mir, was ist in dir, was ist dein Thema? Hau das aus.
Das hat der eine Künstler von Wayuku aus Nairobi gesagt in dem einen Film. Das fand ich ganz spannend. Er hat gesagt, jetzt gerade, wenn er den Trend des Kunstmarktes beobachtet, sind schwarze Künstler gerade en vogue. Die werden gerade gesammelt und dafür die Bilder die Sachen, die machen werden, wird viel Geld bezahlt. Aber für ihn kommt es nicht in Frage, jetzt einfach irgendwas zu machen, was der Markt will, weil dann würde das Ganze seine Seele verlieren. Und es geht für ihn auch um spirituelle Aspekte und die sind für seine Kunst ganz wichtig. Das hat er ganz ausdrücklich auch gesagt. Das hat mich stutzig gemacht. Und ich habe gedacht, ja, verdammt, die Spiritualität spielt hier irgendwie doch immer eine ganz schön große Rolle. Eine unerhört große Rolle für europäische Ohren.
Und auch dieser Mut, genau. Den fand ich einfach toll.
Genau.
Ich musste mich zum Pizza essen. Ich gehe jetzt in den Garten, bei uns wird Pizza serviert.
Ich glaube auch.
Genau. Ja, Wahnsinn. Also es ist ein Riesending, die Documenta. Man könnte sie noch viel häufiger besuchen und man könnte dann noch viel länger darüber reden.
Ja.
Würde auch Spaß machen, aber...
Ja, und es war echt ein spannendes Erlebnis und eine Reise, wie Kunst ja das nun einmal will. Kunst will uns mitnehmen auf eine Reise in den Blick, in die Schuhe, in die Schlüpper von jemand anderen. So. Ja. Und das fand ich schon auch spannend. Also. Dann sparen wir uns das letzte, die letzte Station aus, die dann wiederum auch befremdlich war.
Das Partybüro.
Das Partybüro.
Ja, ja. De.
Das queere Partybüro.
Das war das einerseits cool und andererseits herausfordernd.
Ja, weil... Ja. Weil es eben auch sehr in die Fresse war. Ne? Also
das stimmt, ja.
So ohne schon, also das war mir dann manchmal zu viel.
Ja.
Da war meine Schamgrenze überschritten. Aber gute Kunst muss ja auch Schamgrenzen überschreiten.
Ja,
auch
hin das, und wieder muss sie das.
Hin
ja.
und wieder muss sie das tun. Ne?
Ja.
Das war auch spannend. Also, wie gesagt, ich meine, wenn man irgendwie über die Documenta sagen kann, insgesamt war das ganz viel gerade raus in die Fresse.
Mhm.
Ja, in der Regel mit einem sozialen Anspruch in irgendeiner Form. Mit irgendeiner Form von Aktivismus im Gepäck.
Ja.
Und das war eine coole Perspektive. Also insgesamt jetzt gesprochen für die Documenta.
Ja, ich nehme diesen Kollektivgedanken mit. Als, als eingefleischter Loner, der ich bin, hat mich das herausgefordert. Fordert mich immer noch heraus. Und das würde ich gerne weiter verfolgen, auch für mich persönlich. Finde das, ich sehe den Wert, ich scheue die Mühen, die das ja mit sich bringt, wenn man Entscheidungen mit allen immer absprechen muss und so. Ich meine, man redet wahnsinnig viel, ne?
Ja.
Am liebsten würde ich nicht so viel reden, sondern halt machen, aber manchmal muss eben dann einfach auch geredet werden. Das gehört dann wahrscheinlich dazu. Also, das ist für mich ein Gedanke, den ich mitnehme. Das Kollektive.
Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich nehme vor allen Dingen diesen anderen Blick aufs Leben mit. Und das ist auch dieser Kollektive, aber ich nehme ihn gar nicht typisch für mich, nicht so praktisch mit. Wo ist das nächste Kollektiv? Sondern mehr im Sinne der inneren Herausforderung. Man könnte das Leben kollektiver angucken.
Ja.
Und das hat schon, das bringt schon Dinge oder wirft Dinge mit in die Waagschale, die der Individualismus kaum abdecken kann. Das ist schon gut.
Ja.
So. Ja. Alright.
Ja, in diesem Sinne könnt ihr auch ganz kollektiv gedacht Cobains Erben unterstützen, wenn ihr das gerne möchtet. eine Hand wäscht die andere, ihr wisst ja das Prinzip. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, schaut auf der Webseite nach cobainserben.de.
Genau.
Und ansonsten?
Ja, Goofy.
War das schön, dass wir bei der Kickoff.
Sehr schön.
Ja, der Kickoff in die neue Saison, Alter.
Das ist gut. Und da kommen noch viele schöne Dinge.
Ja.
Könnt ihr euch freuen.
Ja.
Aber für heute sagen wir jetzt erstmal Tschüss. Und Goofy, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
So ist es.
Mhm.
Goodbye.
Ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.